Create and Design Yourself, der Podcast von und mit Yvonne Kania. Wie gelingt ein erfülltes, erfolgreiches und sinnstiftendes Berufsleben im agilen und digitalen Zeitalter? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Yvonne Kania und ich habe Maike Menzel, psychologische Psychotherapeutin, heute zu Gast bei mir im Interview. Wir werden im Folgenden über die drei Aspekte innerhalb der Psychotherapie sprechen. Das eine ist, dass wir herausfinden wollen, gibt es Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung in der ambulanten medizinischen Praxis? Dann der Einsatz von digitalen Medien in der Psychotherapie. Und der dritte Punkt, die dritte Frage, in dem Fall der Roboter als Psychotherapeutin. Erstmal hallo Maike.
Hallo Yvonne.
Sag nur mal ganz kurz was zu dir. Du bist Psychotherapeutin.
Genau. Ich bin Psychotherapeutin und habe meine eigene Praxis in Berlin. Seit 3 Jahren meine ganz eigene Praxis. Vorher habe ich immer in anderen Praxen mitgearbeitet.
Ich kenne das noch, um auf den ersten Punkt zu kommen, Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung. Ich kenne das noch vor vielen, vielen Jahren, da hat man noch nach Therapeuten oder nach anderen Adressen im klassischen Telefonbuch nachgeguckt. Kannst du mir kurz skizzieren, wie nehmen mittlerweile die potenziellen Patienten in dem Fall Kontakt zu dir auf?
Also genau, Telefonbuch haben wir ja praktisch eigentlich nicht mehr, zumindest nicht mehr in analoger Form. Ich kriege ungefähr 90% aller Anfragen über E-Mail, davon so ungefähr 50% über das Kontaktformular auf meiner Website. Das heißt, die Menschen finden mich über, also ich bin zum Beispiel bei therapie.de registriert, ich bin noch bei anderen Seiten registriert und dann gehen die auf meine Website, gucken sich das an, ob ihnen das gefällt, was da steht über mich und dann nehmen sie Kontakt zu mir auf. Und das läuft ja wirklich zu 90% über E-Mail.
Okay, das heißt, du hast natürlich eine Webseite und dort sind alle Informationen über dich, auch über deine, wahrscheinlich über welches therapeutische Prinzip du arbeitest. Dort ist dementsprechend alles über dich skizziert.
Naja, alles über mich glaube ich nicht, aber zumindest das, was, was für die, also was ich als relevant erachte, damit die Menschen erstmal sich so überlegen können, können sie sich vorstellen, mit mir zu arbeiten oder nicht.
Also ich weiß, es gibt ja Kassenpatienten und es gibt natürlich auch Privatpatienten. Ist für beide letztendlich das Verfahren gleich, wenn sie sich bei dir anmelden und wenn sie dementsprechend zu dir in die Therapie kommen? Also in Hinsicht auf Datenschutz beziehungsweise Abrechnungen, weil dahinter, ich meine, bei einem Privaten, auch da gut Privatpatient, der bezahlt und reicht die Rechnung ja wahrscheinlich irgendwann mal bei seiner Krankenkasse ein. Vielleicht aber auch nicht. Und im zweiten Fall bei einer gesetzlichen versicherten Person oder bei einem Patienten, da müssen ja Informationen an die Krankenkasse gegeben werden. Wie läuft das ab?
Also da ist der Prozess tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, weil im einen Fall ich sozusagen direkt mit der Krankenkasse Kontakt aufnehme, wenn ich mit gesetzlichen Krankenkassen arbeite und im zweiten Fall, wenn ich mit der Beihilfe oder mit privaten Krankenversicherungen arbeite, ist es häufig so, dass das halt über die Versicherten läuft. Das heißt, das bedeutet einfach nur, es gibt 2 andere Formulare, die ich dann, also eine spezielle Schweigepflichtentbindung, die ich dann unterschrieben brauche, um überhaupt Kontakt zur Krankenkasse, also zur gesetzlichen Versicherung aufzunehmen. Das ist relativ unkompliziert.
Und läuft das jetzt tatsächlich, also indem du das Formular ausfüllst oder gibt es das online, du füllst es aus und schickst es dann per E-Mail oder gibt es dann ein bestimmtes Übertragungsformat?
E-Mail geht gar nicht als tatsächlich als als rechtssicheres Medium. Hm. Wir arbeiten in der ambulanten Praxis immer noch ganz viel mit Faxgeräten. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind die einzige Berufsgruppe, wo eigentlich jeder noch ein Faxgerät hat. Das heißt, entweder ich schicke das postalisch oder ich schicke es per Fax.
Siehst du da eine bestimmte Herausforderung in der nahen Zukunft? Also sagst du, okay, man könnte auch jetzt trotz alledem per E-Mail kommunizieren, oder ist das letztendlich, ja, wird es auf alle Ewigkeit so sein, dass E-Mail ein nicht sicherer, ja, Übertragungsweg ist?
Das weiß ich nicht. Ich gehe schon davon aus, dass wir in hoffentlich so in 10 Jahren vielleicht das Fax auch mal rausschmeißen können. Tatsächlich, also für mich persönlich, wenn ich einen bestimmten Sachbearbeiter oder eine bestimmte Sachbearbeiterin anschreiben möchte, fände ich es jetzt rein von meiner, ne, meinem Gefühl her, fände ich es schöner, wenn ich die Möglichkeit hätte, demjenigen direkt eine E-Mail zu schreiben. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, direkt denen eine E-Mail zu schreiben. Ich kann nur keine Patienteninformationen mitschicken. Das heißt, ich schicke dann an irgendeine Faxnummer, wo es an irgendeine Sammeladresse geht, wo irgendjemand diese Faxe rausnimmt und verteilt, was aber, wie gesagt, nach dem aktuellen Standard so gemacht werden muss.
Maike, ich komme mal zu dem nächsten Punkt, der Einsatz von digitalen Medien in der Psychotherapie. Mittlerweile ist ja Skype letztendlich unser fast schon persönlicher Freund. Wir können mit anderen über den Kontinent hinweg kommunizieren, zu jeder Tages- und Nachtzeit per Bildübertragung. Ist das eine Möglichkeit, wie du auch mit Patienten arbeiten darfst?
Nein, also zumindest nicht im psychotherapeutischen Setting. Also ich habe einige PatientInnen, das läuft dann aber unter dem Bereich psychologische Beratung. Also das darf nicht Psychotherapie sein, weil Psychotherapie in Deutschland beinhaltet einen Face-to-Face-Kontakt zum Patienten. Und alles in Richtung Skype, auch, ich sag mal, sicher verschlüsselte Medien, ne? Also es gibt ja einige Übertragungswege, die sind ganz, ganz sicher verschlüsselt. Das ist in Deutschland nicht zulässig im Rahmen von Psychotherapie.
Ist das in der Diskussion, dass das sich irgendwann ändert?
Das ist es sicherlich. Also es gibt Ansätze zur Online-Therapie und es gibt da auch ja natürlich erste Vorstöße, was so Beratungs-, so kleine Trainings, also ich glaube, die Techniker hatte da mal was auf den Markt gebracht, letztes oder vorletztes Jahr zur Depressionsprävention oder na, so, sowas, so ein Trainings- und Aktivierungsprogramm. Es gibt auch ein ganz aktuelles Projekt von der Uni Wuppertal für Menschen mit Körperdysmorphie-Störung, was auch so ein Online-Programm ist, das darf aber nicht Psychotherapie heißen.
Okay.
So, also, und ich bin mir sicher, da gibt es auch, ne, in den nächsten, wenn wir jetzt mal 10 Jahre vorausdenken, gibt es da sicherlich auch noch mal hoffentlich einen Fortschritt oder eine Erweiterung sozusagen des Begriffs. Im Moment ist es nicht erlaubt. Also nicht unter dem Begriff Psychotherapie.
Du bist eben auf die Studie eingegangen von der Uni Wuppertal. Kannst du da zwei, drei Sätze noch dazu sagen, um was es dort geht?
Das ist keine Studie, das ist ein ja, therapeutisches Begleitprogramm für Menschen, die an einer sogenannten körperdysmorphen Störung leiden. Und diese Menschen, also wir haben ja einfach auch Patientengruppen, denen es extrem schwer fällt, aus dem Haus zu gehen, überhaupt erstmal, um sozusagen, die Frage ist ja, wie kriegen wir die Hürden, dass die überhaupt bei uns in die Praxis kommen, niedriger. Und Menschen mit körperdysmorpher Störung haben häufig extreme Schwierigkeiten, überhaupt das Haus zu verlassen, haben häufig teilweise seit Jahren das Haus nicht mehr verlassen. Und für die Zielgruppe ist dieses Programm gedacht, dass die erstmal auf einem sehr niedrigschwelligen Level überhaupt Kontakt aufnehmen können. Und die werden dann durch dieses Programm sozusagen das geleitet und haben dann auch regelmäßigen E-Mail-Kontakt zu Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen.
Eine Frage noch in dem Zusammenhang: Was hältst du persönlich, also als Psychologin, sozusagen von weiteren Medien, zum Beispiel Einführung Smartphone, Skype habe ich ja eben schon genannt. Sind das Medien, wo du sagst, ja, das hat für dich persönlich Perspektive, siehst du auch als sinnvoll an, dass man das dementsprechend einführt, um mit dem Patienten auch zu arbeiten?
Jein. In Maßen und sehr punktuell. Also ich arbeite zum Beispiel ganz viel, also in Absprache mit den Menschen, die bei mir in Therapie sind, mit Smartphones, insofern als die Smartphones sie an Dinge dann erinnern, an die sie denken wollen, zum Beispiel bei der Arbeit Pausen machen. So. Weil die meisten Menschen einfach ihr Smartphone viel bei sich haben, deswegen bietet sich das an und ist häufig effektiver als jetzt ein Zettel am Computer oder sowas. Ich habe einige, die auch mit Meditations-Apps oder mit so Achtsamkeits-Apps arbeiten und das finde ich auch, ne, das unterstütze ich auch sehr, ne, aber es ist eher ein, ich sag mal, ein Hilfsmittel und es sollte, wie gesagt, in Maßen eingesetzt werden.
Das heißt, die klassische Psychotherapie läuft immer noch so ab, dass der Patient dementsprechend bei dir im Raum ist, du dich mit ihm unterhältst und weniger über irgendein digitales Medium laufen sollte.
Ja, also ich halte den persönlichen Kontakt für absolut unerlässlich. Also sofern es die Möglichkeit gibt, ne, für Menschen, die jetzt zum Beispiel, ich weiß vom Beratungszentrum für Folteropfer hier in Berlin gibt es eine sehr große Online-Therapie-Studie mit Menschen in Kriegsgebieten. Und diese Menschen haben keinen Zugang zu Psychotherapie. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen keinen Zugang zu Psychotherapie haben, also die Studie hat auch total gute Ergebnisse, in dem Moment, wo Menschen keinen Zugang zu Psychotherapie haben, würde ich immer sagen, ne, Online-Therapie ist besser als überhaupt keine Therapie. Aber in dem Moment, wo es irgendwie möglich ist, dass Menschen Kontakt zu einem menschlichen Psychotherapeuten haben und auch direkten Kontakt, würde ich dem immer den Vorzug geben.
Der Einsatz von digitalen Medien, gerade in der Arbeitswelt, führt ja aktuell auch dazu, dass, ne, wenn ich jetzt Arbeit 4.0 sage, dass Menschen oder Mitarbeiter ständig erreichbar sind. Stellst du da letztendlich Tendenzen fest, dass diese immer Erreichbarkeit oder auch das Digitale selbst, also dass man sich identifiziert über sein digitales Selbst, dass man eben auf Beiträge reagiert, postet, stellst du da Tendenzen fest, dass das mehr wird oder auch überfordert?
Mehr wird es sicherlich. Und in Einzelfällen oder in vielen Fällen bemerke ich da auch eine Überforderung oder auch eine relativ starke Abhängigkeit. Die Frage ist natürlich, die ist sehr, sehr komplex. So, aber auch hier würde ich sagen, es kommt halt auf den Einsatz und auch auf die Abgrenzungsfähigkeit des einzelnen Menschen an. Also inwiefern bin ich in der Lage, mein Handy auch mal für einen halben Tag auszuschalten? So, inwiefern bin ich in der Lage, überhaupt ohne Handy rauszugehen? Oder verirre ich mich dann sofort, weil ich Google Maps nicht dabei habe? Und das ist, glaube ich, das, ne, wo man immer wieder oder wo jeder Einzelne auch sehr gut daran tut, das immer wieder auch für sich selbst zu überprüfen. Ne, wie fühle ich mich, wenn ich mal ohne Handy rausgehe? Wie gut kann ich auf mein Handy verzichten? Und solange das funktioniert, ist es, ne, kann man auch sehr präsent sein in den sozialen Medien, wenn man das möchte, oder kann eine große Erreichbarkeit haben im Beruf. Solange halt nicht diese innere Abhängigkeit entsteht.
Eine persönliche Frage, dein eigenes Statement dazu, beim Essen Handy auf dem Tisch, ja oder nein?
Nein.
Kommt zur nächsten Frage. Der Roboter als Psychotherapeutin. Glaubst du, das wird in naher Zukunft so sein, dass Roboter jemanden gegenüber sitzen und therapieren?
Ich kann es mir ehrlich gesagt, ich weiß, dass es da sehr viele, also es gibt dafür Entwicklungen auch was sehr, sehr menschenähnliche Roboter angeht, auch Roboter, die ne, Gefühle spiegeln können. Ich glaube, das liegt hoffentlich noch in sehr weiter Ferne.
Heißt, du lehnst es tendenziell ab oder du würdest es begrüßen? Was ist deine eigene persönliche Meinung dazu?
Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, die Gefühle eines Menschen von einem Roboter so zu spiegeln und wahrzunehmen, wie es ein anderer Mensch kann.
Wieso denkst du das? Was hindert den Roboter daran, den Menschen zu spiegeln?
Sagen wir es mal so, vielleicht ist es auch nur so ein Wunschgedanke, dass ich mir wünsche, dass es nicht so weit kommt. Aber bisher sind wir ja die einzige Spezies, die über Spiegelneurone verfügt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn das erstmal so bleibt.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Maike, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne.
Ihr findet alle Informationen über Maike Menzel in den Shownotes. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel und gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Informationen zu mir findest du auf meiner Webseite www.yvonne-kania.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.